Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Schriftsteller Thomas Gardi, der hat in ganzen 6 Ländern recherchiert für seinen neuen Roman. Ein Roman über unsere globale Welt. Und er erzählt da von einer ganz speziellen Tätigkeit.
Ich wollte aus dieser eine Stadtsicht oder eine Landsicht rausgehen und eine globale Sicht haben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Figur ist am meisten geeignet, diese globale Sicht zu beschreiben? Und so dachte ich an der Essenslieferant.
Ja, Essenslieferanten, die auf Fahrrädern oder Mopeds unterwegs sind, in Berlin oder Istanbul oder Buenos Aires oder anderen Städten. Um die geht es in Thomas Gardis Roman Liefern. Und gleich hören Sie hier in der Lesart ein Gespräch mit Thomas Gardi über das Buch. Auch jetzt in diesen oft eiskalten Wintertagen, da sind Essenskuriere auf Fahrrädern unterwegs auf unseren Straßen. Ich frage mich oft, wie die Kälte aushalten da draußen bei ihren langen Schichten. Der Schriftsteller Thomas Gardi, der erzählt von Menschen aus diesem Teil der Dienstleistungsbranche, von Essenslieferanten in Berlin und in Istanbul, in Tel Aviv, in Buenos Aires und in Delhi. Er macht daraus eine Erzählung über das Leben ganz unten in unserem globalen Dorf. Thomas Gardi, der wurde in Israel geboren. Er lebt als Schriftsteller in Berlin. Für seinen Roman Eine runde Sache wurde er 2021 ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Und jetzt ist er hier bei uns, Thomas Gardi. Seien Sie willkommen.
Freut mich, hier zu sein. Danke.
Wie war das? Ist Ihnen die Idee zu dem Buch vielleicht auch mal in einem Winter gekommen, als Sie gesehen haben, wie hart das Leben nochmal besonders ist für die Essenslieferanten?
Die Idee kam nicht einmal. Um sowas unternehmen zu entscheiden, musste sich stark in dem Kopf bleiben, weil die Gedanke kommt einmal, okay, ich schreibe einen Roman über Essenslieferanten in 5 Städte auf der Welt und dann vergisst man davon ziemlich schnell, weil das ist eigentlich ziemlich abgefuckt und verrückt. Aber dann lässt die Idee nicht los. Bestimmt war es irgendwie während der Pandemie, wo es plötzlich so klar geworden ist, wie viele Menschen diese Arbeit machen. Und plötzlich waren sie einerseits sehr, sehr sichtbar in die Städte, aber andererseits total unsichtbar, weil wer unter diese Uniformen habe ich zumindest nicht gewusst.
Sie beginnen Ihr Buch jetzt wie so eine Art Zirkusdirektor mit so einer Einladung. Kommen Sie her, meine Damen und Herren, treten Sie näher, Mitbewohner des globalen Dorfes. Perspektivwechsel, Perspektivwechsel. Warum haben Sie da zuerst diesen Zirkusdirektor auftreten lassen? Setzt ja auch so einen Ton für das Buch, ne?
Ja, so habe ich es auch gesehen. Es freut mich, dass Sie es auch so gelesen haben. Ich glaube, das ist so eine Struktur oder eine Bewegung von den Menschen zusammenzusammeln. Die Menschen in der globalen Welt sind ziemlich zerstreut. Das ist aber an die Menschen geschrieben. Und deswegen, damit sie zuhören können, muss man sie erstmal zusammensammeln. Und was ist besser, wenn nicht ein Zirkuszelt?
Einladen in Ihren Erzählzirkus, ja. Mit Ihnen als Zirkusdirektor.
Ja, genau. Tada.
Und dieser Perspektivwechsel, ist das die Einladung oder die Aufforderung an die vielleicht privilegierteren Leserinnen und Leser, die Perspektive von unten der Essenslieferanten, der Rider einzunehmen?
So eins zu eins habe ich es eigentlich nicht gesehen. Für mich ist es ein zu pädagogische Beschreibung. Es ist nicht ein Buch, das sagt, hey, okay, kommt jetzt ihr privilegierte Leserinnen und Leser und schaut, wie gut es euch geht, sondern einfach eine Aufforderung und eine Bitte, unsere Kugel aus unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen und wahrzunehmen und zu besichtigen.
Sie haben ja gleich am Anfang gesagt, diese Idee war, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gleich auf 5 Schauplätze zu gehen mit dem Roman. Wie kam das aber? Wie ist das entstanden, dass Sie gesagt haben, ich mache so einen globalen Roman?
Ich glaube, ich wollte zuerst einen globalen Roman schreiben. Ich glaube, vielleicht hat mich diese Multiperspektivenmöglichkeit interessiert und irgendwie vielleicht auch ein Gefühl, dass, weil wir menschlich sind und körperlich und sehen wir unsere Welt in eine ziemlich, vielleicht auch nationale Sicht, aber was unsere Leben beeinflusst, die globalen Konflikte und Kriege, unser Kommerz, was wir im Supermarkt kaufen können, es ist alles total global. Und ich wollte aus dieser eine Stadtsicht oder eine Landsicht rausgehen und eine globale Sicht haben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Figur ist am meisten geeignet, diese globale Sicht zu beschreiben. Und so dachte ich an der Essenslieferant. Ich dachte an einen Kriminalroman und dachte, okay, der Krimi ist Ende der 19. Jahrhunderte entstanden, weil der Kriminaldetektiv der beste Figur war, um der Industriestadt diesen Zeiten zu beschreiben. Weil der Kriminaldetektiv da sich zwischen sozialen Schichten bewegt, zwischen unterschiedlichen Räumen in der Stadt und hat eine Aufgabe.
Und sowas Ähnliches machen die Essenslieferanten auch.
Ja, genau. Und genau. Und dann dachte ich, okay, vielleicht könnte der Essenslieferant der Figur, der heutzutage der Kriminaldetektiv ersetzen kann, bewegt sich von Restaurants, von Küchen in den öffentlichen Straßen und dann in Wohnungen, trifft Menschen aus den ärmeren Schichten und den reicheren Schichten und hat eine Aufgabe und muss liefern.
Lassen Sie uns mal in eine Geschichte ein bisschen genauer reinleuchten. Gleich in die erste. Da ist eine wichtige Figur oder die Hauptfigur Philmon aus Eritrea. Der ist vor dem Militärdienst in seinem Land geflohen, hat es nach einer langen Fluchtgeschichte geschafft, sich nach Israel durchzuschlagen. Seine Frau und seine Tochter, die leben wiederum in Berlin, sind auch geflohen, haben es nach Deutschland geschafft. Wie haben Sie sich so einem Leben angenähert, also sich vor Augen geführt, was heißt es, als Flüchtling aus Eritrea in Israel zu arbeiten, als Essenslieferant?
Naja, in dem bestimmten Fall von der Tel Aviv-Kapitel war das so, dass ich sehr viele Jahre in Tel Aviv gelebt habe und hatte viele eritreische Nachbarinnen und Nachbarn. Und saß mit ihr so in ihren Kneipen und in Cafés. Und eine Person wie Philmon mich anzunähern, war eigentlich nicht sehr kompliziert, weil wir Nachbarn waren. Und eigentlich habe ich mit einem Person namens Philmon in einer Küche, in einem Restaurant gearbeitet, als ich in Tel Aviv gelebt habe. Und da kannte ich den Menschen. Trotzdem kannte ich die Welt der Lieferanten und diese Arbeit nicht. Und deswegen habe ich in Tel Aviv, wie auch in alle anderen Städte, eine Recherchreise gemacht. In jeder Stadt von diesen 6 Städten war ich 5, 6 Wochen lang und habe mit Lieferanten Interviews geführt. Und nur basiert auf die Interviews habe ich dann die Erzählungen und die Fiktion dann gebaut.
Was für ein Aufwand, eine Weltreise an 6 Orte für diesen Roman.
Ja, niemand hat mir versprochen, dass Schreiben leicht sein wird.
Sie machen auch deutlich, wie hart diese Arbeit ist. Zum Beispiel, als Philmon anfängt, als Essenslieferant zu arbeiten, kriegt er keine offizielle Lizenz bei so einem Unternehmen. Er muss sich so eine Scheinlizenz besorgen über einen Zwischenhändler, kriegt er aber nur, wenn er an den wiederum von seiner sowieso schlechten Bezahlung nochmal einen ordentlichen Teil abgibt. Also sie zeigen so, wie dieses Subproletariat von allen möglichen Seiten unglaublich hart ausgebeutet wird. Ne?
Ja, das stimmt. Diese gleiche System existiert auch in Deutschland. Es gibt Subunternehmen oder Fleet Managers heißt das. Man muss rund um die 800 Euro so einen Subunternehmer bezahlen, damit man eigentlich nur anfangen kann, da zu arbeiten. Und dann dieser Subunternehmer 30-40% der Einkommen bezahlen. Das ist im Vorteil der Firmen, weil dann gibt es kein Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Lieferant. Und das ist dann besser für alle, nur für den Lieferanten nicht.
Es ist gar nicht so einfach, die Struktur Ihres Buches zu beschreiben, weil die eben dieses Netzartige hat. Ne? Das ist nicht eine Figur, die sich durch alle Geschichten durchzieht. Es sind eben ganz verschiedene Geschichten, die aber wiederum verbunden sind miteinander. Also es fängt an in Israel, dann geht es nach Indien zu einer Frau, die sich Essen bestellen kann, die sich das leisten kann. Also Sie schauen auf diese Seite. Dann geht es nach Berlin zu einer deutschen Studentin, die wiederum die Frau des Mannes in Israel unterrichtet, die ja nach Berlin geflohen ist. Diese Frau aus Berlin geht dann nach Indien und so verweben sich die Schauplätze und die Figuren nach und nach untereinander. Und dann gibt's aber so Knotenpunkte, wo sie die Figuren zusammenführen oder ihre Geschichten zumindest zusammenführen, wo es ganz viele Berührungspunkte gibt, wo man auch denkt beim Lesen, Sie haben es vorhin schon so angedeutet, wie nah wir doch beieinander sind in unserem globalen Dorf, ne?
Ja, es war mir von Anfang an wichtig, dass die Romanteile und die Geschichten miteinander Berührungskontakte miteinander haben werden und dass die Figuren aneinander, wenn auch flüchtig, treffen werden, weil so ist es halt in einem Dorf und es ist ein globales Dorf. Und dann, also bevor ich die Recherche, mit der Recherche angefangen habe, ich habe diese Struktur gebaut, wie so dieses Netz, wie wird jeder Romanteil und jede Figur mit der anderen verknüpft sein und so. aber das ist eine ziemlich grobe Struktur. Und dann habe ich in jeder Stadt dann ausgefüllt in Fiktion, basiert auf die Interviews und die Erfahrungen von den Lieferanten.
Hatten Sie da einen großen Plan an der Wand und haben immer eingezeichnet, Figur A, Figur C, Querstrich?
Alles in meinem Kopf.
Alles in Ihrem Kopf. Es gibt jetzt einen Teil in Ihrem Roman, der ist nochmal deutlich anders als die anderen. Also ein Kapitel, da tritt ein Ich-Erzähler auf, der, könnte man denken, einige Ähnlichkeiten mit Ihnen hat. Ist jedenfalls ein Berliner Schriftsteller israelischer Herkunft. Der erzählt da sehr ironisch von Haarausfall und Glatzenbildung und Haartransplantationen in Istanbul. Da fährt er hin mit einem Freund. Geht später auch um Essensfahrer in Istanbul. Dieses Kapitel, das haben Sie jetzt nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Hebräisch, steht auch drin in dem Buch. Welche Rolle spielt dieses Kapitel noch für Sie nochmal im Gefüge des Romans?
Ich wollte auf mein Hebräisch nicht aufgeben. Es hat aber auch eine innere Logik für mich. Ich wollte es so haben, dass jeder Romanteil seine eigene Stimme haben wird, seine eigene Beat, weil jede Stadt auch, hat auch einen Beat und ihre eigene Geruch und Sounds und so. Und ich wollte ein Kapitel auf in erster Person schreiben. Da gibt es ziemlich viel ironische Beschreibung, aber auch schmerzhafte Beschreibung, ja, glaube ich, über was es ist, so eine Glatze zu haben. Wir sitzen hier im Radio, niemand sieht mich oder Sie, aber wir beide hatten mal mehr Haar.
Ja,
und sich so lustig zu machen, kann man eigentlich nur über sich selbst.
Wie ist das jetzt nach dem Schreiben dieses Romans und dieser langen Recherchereise, dieser Auseinandersetzung mit dem Leben von Essenslieferanten? Lassen Sie sich jetzt noch Essen nach Hause liefern oder haben Sie es je getan?
Ja, ja, ich mache es ab und zu. Nicht viel. Es ist eine interessante Frage. Menschen fangen an, mir zu erzählen, wann sie bestellen, wann sie nicht bestellen, warum sie da. Und ich habe versucht zu denken, warum erzählen mir Menschen von wie und wann und so sie Essen bestellen. Und nach einer Weile habe ich es mir so erklärt, dass Menschen so sehen oder denken, dass ihre Essbestellungsgewohnheiten bedeuten etwas über ihre eigene Ethik, über eigene Moralität und messen ihre eigene Moralität und politische Ethik gegenüber, bestellen wir Essen nach Hause, bestellen wir es nach Hause nicht, wann wir es tun, wann wir es nicht tun. Ich glaube, das Problem in dieser Branche ist nicht, dass andere Menschen Essen nach Hause bringen. Wir kriegen auch unsere Post. Das war so seit sehr vielen Jahren so.
Ja.
Das Problem ist eher, unter welchen Arbeitsbedingungen arbeiten die Menschen, die es machen, und warum es in der 21. Jahrhundert so einfach Menschen Arbeit zu lassen und unter diese Ausbeutungsarten und Weisen.
Liefern heißt der Roman von Thomas Gardi, in dem er davon erzählt. Der ist im Tropenverlag erschienen mit 320 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk
Kultur. Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Irin Megan Nolan, die hat sehr prominente Starthilfe bekommen bei ihrer Schriftstellerinnenkarriere, als der norwegische Bestsellerautor Karl-Ove Knausgard über sie gesagt hat, sie sei ein literarisches Ausnahmetalent. Megan Nolan ist mit ihrem Debütroman Verzweiflungstaten international bekannt geworden. Und jetzt ist ihr zweiter Roman in deutscher Übersetzung erschienen. Kleine Schwächen heißt er. Das ist ein Roman mit einer Kriminalgeschichte, aber kein klassischer Krimi. Mein Kollege Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und er ist mit Megan Nolan durchs winterliche New York City gelaufen.
Selbst wenn es recht kalt ist, sitzen hier draußen Leute an den Tischen, rauchen und essen eine Kleinigkeit.
Megan Nolan muss einfach lachen. Denn gerade kann wirklich niemand an den Tischen vor der Brooklyn Public Library sitzen. Sie sind nämlich komplett eingeschneit. Nur zwei ragen noch knapp aus dem Schneeberg hervor. Die irische Schriftstellerin und Journalistin ist eingemummt in eine dicke Jacke. Bereut sie es schon, von London nach New York gezogen zu sein, in die Stadt mit dem unerwarteten Schneesturm?
No, not yet.
Nein, bisher nicht. Zurzeit würde ich gerade nicht hier hinziehen, aber ich bereue es nicht. Ich habe hier meinen Partner gefunden und er hat Kinder. Mein Leben ist also hier.
Wir betreten die imposante Bücherei und ziehen uns in einen kleinen Raum zurück. Auch um über ihren zweiten Roman »Kleine Schwächen« zu reden. Der spielt vor allem 1990, in Nolans Geburtsjahr. In einer Wohnsiedlung im Süden Londons wird die dreijährige Mia, ein Kind aus gutem Hause, umgebracht. Die Nachbarn verdächtigen die zehnjährige Lucy, die vor Jahren mit ihrer Familie aus Irland nach London gezogen ist. Eine Frau bezeichnet Lucy sogar als asoziale Brut. Zur Freude eines skrupellosen Boulevardjournalisten, der zum Tod Mias recherchiert. Die Irin Nolan hat in London als freie Journalistin im selben Büro mit Boulevardjournalisten gearbeitet.
You know, it was almost like a game to them to stratify these different kinds of poor people.
Es war für sie fast schon ein Spiel, die verschiedenen armen Menschen sozial zu kategorisieren. Meine Erfahrungen im Journalismus haben sicher dazu beigetragen, dass ich heute genau hinsehe, wenn Personen herabgewürdigt, entmenschlicht oder zum Sündenbock gemacht werden, wenn sie zweidimensional dargestellt werden.
Nolan zeichnet dagegen ein hochdifferenziertes Bild der irischen Familie, die in der Londoner Siedlung Fremdenfeindlichkeit erfährt. Der Boulevardjournalist verfrachtet die Familienmitglieder in ein Hotel und versorgt sie mit Alkohol, denn er will die Geschichte exklusiv haben. Nolan beschreibt in erhellenden und brillant geschriebenen Rückblenden die Entwicklung der Familie. Lucys Mutter ist etwa durch eine unglückliche Liebe aus ihrer Zeit in Waterford traumatisiert. In dieser irischen 50.000 Einwohnerstadt mit einer aktiven Kunstszene wuchs auch Megan Nolan auf, bis sie zum Studieren nach Dublin ging und dort eine toxische Beziehung hatte. Die verarbeitete sie in ihrem erfolgreichen Debütroman Verzweiflungstaten.
Dass früher meine Priorität die romantische Liebe war, hat mich mit Anfang und Mitte 20 aus dem Gleichgewicht gebracht. Die einzige Möglichkeit, dieser Energieverschwendung etwas entgegenzusetzen, war, Freundschaft zu meinem Lebensmittelpunkt zu machen. Und das treibt mich immer noch an. Freundschaft hat mich auch hier nach New York gebracht. Sie ist also wahrscheinlich das Wichtigste für mich.
Gerade nachdem ICE-Agenten zwei US-Amerikaner in Minnesota erschossen haben, falle es ihr schwer, sich aufs Schreiben zu konzentrieren, erzählt Nolan in der Bibliothek in Brooklyn. Zurzeit schreibt sie an einem Sachbuch über ihren Vater, der ein Theater in Waterford leitet. Fürs Theater, sagt sie, adaptiere sie vielleicht irgendwann ihren Roman »Kleine Schwächen«. Darin teilt ein Chefredakteur der Redaktion schriftlich mit, welche Gründe er für das Nichterscheinen am Arbeitsplatz gelten lässt.
Triftige Gründe beinhalten nicht allzu menschliche kleine Schwächen wie Kater, Liebeskummer etc. pp.
Und wie sieht das Megan Nolan?
It seems to me fair enough to miss a day of work for a heartbreak, certainly.
Es scheint mir durchaus angemessen, wegen Liebeskummer einen Arbeitstag zu verpassen. Das hat noch eine tiefere Bedeutung. Denn mein Buch handelt auch davon, wie unterschiedlich dieselben Dinge auf Menschen wirken können. Je nachdem, welche finanziellen Mittel sie haben, welchen Rang in der Gesellschaft und welche persönlichen Schwächen.
Und einige Menschen reagieren nun mal empfindlicher auf Liebeskummer oder auf Kälte. Megan Nolan schlüpft in ihre dicke Winterjacke, verlässt die Brooklyn Public Library und verschwindet im New Yorker Schnee.
Tobias Wenzel hat Megan Nolan getroffen und mit ihr gesprochen über ihren Roman Kleine Schwächen. Dieses Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Ochel. Im Kiona Verlag ist es erschienen mit 256 Seiten. Der Preis 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Lola Randl. Ich bin Autorin. Ich lebe auf einem Dorf. Meistens werde ich gefragt, wie es ist, auf dem Dorf zu leben. Aber heute wurde ich gefragt, welches Buch mein Leben bestimmt hat. Und das ist natürlich bei mir total gefährlich, weil wenn ich ein Buch sage, dann fällt mir gleich ein anderes ein und so weiter. Ich darf aber eigentlich wirklich nur ein Buch sagen. Und dann habe ich mir gedacht, sage ich das Buch, Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden, von Raymond Carver. Also ich habe das Buch gelesen, da war ich vielleicht am Ende meiner Schullaufbahn, vielleicht war ich 17 oder 18. Ich hatte bis dahin auch tolle Bücher gelesen und ich liebte Max Frisch und so ein paar andere Bücher fand ich auch schon toll. Aber als ich das las, habe ich überhaupt verstanden, wie es sein kann. Also ich war von dieser einfachen Sprache, aber auch der ganzen Melancholie der Erzählung und den Erzählungen selber, die so schon banal, aber sehr bedeutend waren und mich total berührt haben, irgendwie gefangen. Und ich glaube, ich habe das Buch einige Male gelesen und ich habe andere Bücher von Raymond Carver gelesen, aber das war, glaube ich, das Buch, mit dem es passiert ist. Und deswegen erinnert man sich dann sehr daran, weil es da zum ersten Mal alles anders wurde. Das Interessante ist, dass ich dann eben sehr viele Bücher von amerikanischen Schriftstellern, die gerade ihre Midlife-Crisis beschreiben, noch gelesen habe und mich irgendwann selbst so wie so ein amerikanischer Midlife-Crisis-Mann gefühlt habe. Und jetzt habe ich eigentlich zum ersten Mal gespürt, dass ich einfach mit diesem amerikanischen Midlife-Crisis-Mann, den ich jetzt 20 Jahre irgendwie gefühlt war, überhaupt nichts mehr zu tun habe. Und dass, so toll ich dieses Buch finde, mich auf einmal diese ganzen Probleme von den alternden Männern überhaupt nicht interessieren und dass ich es total langweilig finde, obwohl es lang meine liebsten Schriftsteller waren, auch Richard Ford und die ganzen Frank Bascom-Trilogien oder ob es da noch mehr Bücher waren, ich weiß es gar nicht. Und deswegen hätte ich jetzt doch noch Lust auf ein anderes Buch umzuschwappen im allerletzten Moment und würde mich auf einmal für Chris Kraus' I Love Dick entscheiden.
Ah, geschickt hat Lola Randl im letzten Moment doch noch ein zweites Buch reingeschmuggelt, I Love Dick von Chris Kraus. Das wurde von Kevin Fennemann übersetzt. Es gibt eine Taschenbuchausgabe im Verlag BTB für 10 Euro. Und vorher hat Lola Randl gesprochen über Raymond Carvers Short Story Band, Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden, habe ich auch mit Begeisterung gelesen. Das wurde übersetzt von Helmut Frielinghaus und da gibt es ein Taschenbuch im S. Fischer Verlag für 14 Euro. Meine Kollegin Sonja Hartl, die ist leidenschaftliche Krimileserin und Krimirezensentin. Wenn sie in den letzten Monaten Nachrichten aus den USA gehört hat, dann hat sie sich immer wieder gefragt, bin ich jetzt in einem Roman von Ross Thomas? Ross Thomas ist ein legendärer US-amerikanischer Krimi-Autor. 1995 ist er gestorben. Was man bei ihm aber schon über das heutige Amerika unter Donald Trump lesen kann, darüber rede ich jetzt mit Sonja Harte. Hallo, sei willkommen.
Hallo.
Wieso ist das jetzt so? Wieso kommt es dir vor, als würden wir alle in einem Roman von Ross Thomas schon stecken?
Ja, weil vieles, was gerade passiert, auf den ersten Blick so absurd anmutet. Und genauso ist es auch mit den Plots von seinen Romanen. Und wenn man da mal so ein bisschen genauer hinschaut, dann findet man in seinen Romanen aber auch immer so eine realistische Grundierung, dass man sich auch fragt, weiß er, dass sowas mal passiert ist? Denn er war Soldat, er hat als Journalist gearbeitet, er war Wahlkampfmanager für Politiker, für Gewerkschaftler, er war PRler. Also er kennt sich wirklich aus in diesen Jahrzehnten, in denen er gelebt hat und in denen seine Bücher spielen. Und da merkt man immer, es ist so ganz haarscharf an der Realität vorbei, aber sehr realistisch. Und es gibt zum Beispiel ein wiederkehrendes Plotmotiv, das ist dieses, wie nimmt man eine Stadt ein? Und wenn ich jetzt lese, was Trump mit Grönland vorhat, dann denke ich mir, das ist doch fast wie bei Ross Thomas.
Und wie ist es bei Ross Thomas? Warum werden da Städte eingenommen und wie?
Naja, warum ist ganz einfach, um Geld zu verdienen. Aha. Und es gibt ein Beispiel, also er hat mehrfach davon erzählt, aber ein Roman ist, die Narren sind auf unserer Seite. Und da erfahren Geschäftsleute, dass es wahrscheinlich demnächst die Möglichkeit gibt, in einer Stadt im Süden der USA viel Geld zu verdienen. Also wollen sie die Kontrolle über diese Stadt übernehmen. Und dafür müssen sie dafür sorgen, dass die Wahlen in ihrem Sinne ausgehen. Sie müssen Menschen manipulieren.
Das ist ja auch ein Thema, was bei Donald Trump immer wieder vorkommt, Manipulation von Wahlen. Wie erzählt jetzt Ross Thomas davon?
Na, es gibt natürlich einmal diesen direkten Weg. Man besticht Menschen mit Geld. Dann kann man Menschen aber auch mit Sprache manipulieren. Und da sind seine Romane wirklich beeindruckend, weil sie sind schwer unterhaltsame Lehrstücke darüber, wie man Sprache einsetzt, um Wahrheiten zu verschleiern und falsche Informationen in die Welt zu setzen. Und man lernt bei ihm auch, dass diejenigen die Wahlen gewinnen, die das meiste Geld zur Verfügung haben.
Und es geht immer, du erwähnst jetzt dauernd Geld, Geld, Geld. Es geht offenbar immer nur ums Geld als zentralen Antrieb in den Romanen von Ross Thomas?
Ja, das ist gewissermaßen die Grundvoraussetzung. Jeder Mensch ist käuflich. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch ein schlechter Mensch ist, sondern es ist einfach so. Und wenn Politiker mal was moralisch Gutes tun, dann tun sie es, weil sie sich etwas davon versprechen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist einfach so. Und Ross Thomas arbeitet nicht mit einfachen Dichotomien, sondern er sagt auch, dass Parteien für diese ganzen Schweinereien, um die es in seinem Roman geht, gleichermaßen verantwortlich sind. Geheimdienste sind genauso skrupellos wie inkompetent, aber die sind es nicht absichtlich, sie sind es einfach. Und deswegen ist Geld der zentrale Motor beim Handeln von Menschen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir in der Realität gerade sehen.
Und bei all dem, was du jetzt von Ross Thomas erzählst, sind diese Bücher nicht dann unglaublich zynisch?
Es wird oft über ihn gesagt, er sei zynisch. Ich würde sagen, seine Bücher sind illusionslos. Und das ist ein Unterschied, denn Ross Thomas hat offenbar nicht daran geglaubt, dass Politik was verändern kann. Aber er hält Menschen, die das trotzdem versuchen, immerhin für unterhaltsam. Und es gibt in seinen Büchern auch Werte wie Loyalität und Freundschaft, die sehr wichtig sind. Aber es gibt keine Ideologien und auch Demokratie ist kein Wert an sich, sondern es ist sozusagen das Vehikel, in dem Kapitalismus am besten gedeihen kann. Und wenn man sich sieht, sein letzter Roman ist 1994 erschienen und seither hat der Kapitalismus nochmal zugelegt und deswegen natürlich auch die Gier und die Käuflichkeit und die Schamlosigkeit. Und man merkt aber, angelegt war das alles schon früher. Und was es in seinen Romanen auch immer gibt, das sind so ja, 2 oder 3 Glücksritter, die zumindest das schlimmste Unheil verhindern wollen. Sie wissen, das verändert nicht die Welt, aber sie versuchen es halt trotzdem.
Ein sehr, sehr skeptischer Autor offenbar, Ross Thomas. Und die Frage, bin ich jetzt in einem Roman von Ross Thomas? Die hat sich unsere Krimi-Kennerin Sonja Harte gestellt. Übrigens wäre Ross Thomas bald am 19. Februar 100 Jahre alt geworden. Wie gesagt, 1995 ist er gestorben. Dann Sonja, vielen Dank für diesen ja auch recht ernüchternden, aber tiefen Einblick in die Welt von Ross Thomas.